Werte Festversammlung, meine Damen und Herren, ich komme ein bisschen als Zeitzeuge einer Zeit vor, nachdem ich wahrscheinlich einer der Ältesten bin, vor allem was Geburtshelfer und Gynäkologen hier betrifft, habe ich ja beide Zeiten miterlebt. Ich habe noch die Geburtshilfe, wie es in Deutschland so schön geheißen hat, miterlebt, wo also irgendein berühmter Professor einen Bauch abgetapst hat und gemeint hat, das kommt schon. Und dann habe ich die ersten Teile der Geburtshilfe und der Geburtsmedizin auch miterlebt. Also das ist schon eine sehr heroische Zeit gewesen. Und diese heroische Zeit hat begonnen mit epochalen Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin überhaupt, die zum Teil auch von der Geburtshilfe ausgegangen sind, von der Gynäkologie ausgegangen sind, aber in die ganze Medizin dann Eingang gefunden haben, wie zum Beispiel die Ultraschalldiagnostik, da waren wir sehr beteiligt an der Entwicklung der Ultraschalldiagnostik. Und die haben sich natürlich die Gynäkologen, die Geburtshilfe, wenn ich so sagen darf, unter den Nagel gerissen und haben hier Wichtiges gemacht. Ultraschalldiagnostik, Sie erlauben, wenn ich Ihnen einige Basics erzähle, die natürlich schon sehr gut bekannt sind. Es wurde einmal eine Frühschwangerschaft überhaupt festgestellt im Ultraschall. Man hat dann ausschließen können, wenn eine Herzaktion in der Gebärmutter war, dass es möglicherweise keine Tuparia ist, auch wenn die Patientin leicht geblutet hat, auch wenn sie Schmerzen gehabt hat im Bauch, war nicht ganz uninteressant. Es wurde das exakte Tragzeit errechnet, das Geburtsalter errechnet. Auch nicht uninteressant, zu meiner Zeit des Beginns wurden Kinder eingeleitet durch falsche Angaben. Die waren dann viel zu klein, wenn man den Geburtszeit nicht ordentlich gewusst hat. Oder Übertragungen wurden erfunden, die gar keine Übertragungen gewesen sind. Meine Damen und Herren, die Hebamme ist dem Geburtshelfer nach dem ersten Kind nachgelaufen und hat gesagt, Herr Doktor, da ist nur ein Kind drinnen, weil man es nicht gewusst hat, dass es Mehrlinge sind. Das sind Dinge, die heute unvorstellbar sind. Und die Kindeslage ist auch nicht ganz uninteressant gewesen, ob es eine Schädellage, Querlage oder Beckenendlage gewesen ist. Das fetale Wachstum ist diagnostiziert worden und Small for Dead Babys wurden natürlich besser betreut und es wurde hier auch medizinisch was gemacht. Ein zweiter großer Fortschritt war die Kardiotokographie. Kardiotokographie, also das Registrieren der Herzaktion des Kindes und der Ventätigkeit der Mutter und Zusammenbringen dieser beiden Parameter, auch nicht ganz unwichtig, weil dann gibt es bestimmte Bilder, die sagen, hier ist eine Gefahr gegeben, hier ist keine Gefahr gegeben. Vor der Geburt schon, um Risikosituationen zu erkennen und natürlich die ganze Geburtsüberwachung war eine ganz tolle Geschichte und noch ergänzt durch die Fetalblutanalyse, damals häufiger gemacht als heute unter der Geburt, aber heute natürlich Standard, nach der Geburt aus dem Nabelschnur nachzuschauen, wie die Befindlichkeit des Kindes ist, wie ist der pH des Kindes und das hat also längst die klinische Diagnostik, dem Kind geht es eh gut, hat Apgar 10 hat es geheißen oder 9, hat es dann abgelöst und uns auf den Plan gerufen, wenn irgendein Problem gewesen ist. Nun, es wurde schon mehrfach gesagt, dass die Säuglingssterblichkeit und die perinatale Mortalität, also alle Kinder, die versterben bis zur Geburt, beziehungsweise eine Woche nach der Geburt, besonders schlecht war in Österreich, sie war schlechter, doppelt so schlecht wie in Deutschland, den Niederlanden, in England, Skandinavien, England zum Beispiel oder Holland haben wir längst überholt, aber damals waren wir doppelt so schlecht und das waren Vorbilder für uns. Warum? Weil alle diese Dinge, die Sie hier sehen, in Österreich nicht eingesetzt wurden. Das war in anderen Ländern bereits Standard, bei uns ist es nicht eingesetzt worden. Und das war natürlich die erste Aufgabe oder eine der ersten Aufgaben des in 1972 neu gegründeten Ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, hier eine Verbesserung zu bringen. Und dem Ministerium war besonders klar, dass es nicht allein die Geburtshelfer sein können. Es braucht die Hebammen, die motiviert sind, hier mitzuspielen und es braucht natürlich die Anästhesisten. Ebenso große epochale Ereignisse wurde auch in der Anästhesie, in der geburtshilflichen Anästhesie gemacht und es bedarf natürlich in erster Linie auch der Pädiater für die neonatale Versorgung der Kinder. Auch hier waren ja die Neonatologie, war ja hier etwas, was ganz besonders großartig war in den ersten Jahren. Und dann war es so, dass parallel dazu die Gründung der perinatalen Gesellschaft stattgefunden hat. Geburtshelfer unser lieber Freund Kurt Baumgarten, dann Otto Thalhammer für die Neonatologie eingesprungen und Anästhesist war Professor Otto Meyerhofer-Grammel, der war ja überhaupt der erste Ordinarius für Anästhesie. Und noch etwas wurde gemacht, was heute längst in Vergessenheit geraten ist. Es haben in vielen kleinen Orten Österreichs hat es zwei Abteilungen gegeben, eine interne und eine Chirurgie. Und der Chirurg hat natürlich die Geburtshilfe mitgemacht. Und von Leodolter ist es dann abgeschafft worden. Wenn jemand Geburtshilfe macht, dann muss unbedingt auch eine Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe dabei sein. Also der Chirurg war nicht mehr angehalten, die Geburtshilfe zu machen. Natürlich war nicht alles ganz einfach. Es war eine gewisse Diskussion notwendig. Wir haben eine Reihe von ausländischen, ich kann mich gut erinnern, eine Reihe von ausländischen Persönlichkeiten in Österreich gehabt, zum Beispiel auch den Herrn Professor Saling, der schon Ende der 1960er Jahre und Beginn der 1970er Jahre diese berühmten pränatologischen Kurse völlig ausgebucht in Berlin durchgeführt hat, um uns zu zeigen, wo es hingeht. Alle diese Initiativen mündeten im Weiteren in dem Schwerpunktprogramm Perinatologie und Neonatologie. Das ist etwas, was heute mit dem Synonym Mutter-Kind-Pass bezeichnet wird, aber es war natürlich viel mehr. Es waren Transporte für die Neugeborenen, wenn sie Risikokinder waren. Man konnte also eine Rettung anrufen, die speziell dafür ausgerüstet war, dass sie das Kind abholt in dem Spital, wenn dort keine Pädiatrie, keine Neonatologie existiert hat. Es sind Schulungsteams mit Anästhesisten, Pädiatern, Gynäkologen und Hebammen durch das Land gefahren, um die Leute aufzuklären, was es alles Neues in der Geburtshilfe gibt. Zusätzlich zeitgemäße Ausstattung der geburtshilflichen und neonatalen Zentren. Das war finanziell mindestens so teuer wie die ganze andere Mutter-Kind-Pass-Geschichte, was die gesetzlich geregelte Schwangerschaftsvorsorge betrifft. Und Sie sehen ja, dass der Mutter-Kind-Pass damals noch etwas größer war. Das war das Eingangsblatt, das war ein DIN A5, etwas voluminös gewesen. Die Idee des Ministeriums war, hier ein Durchschreibeverfahren zu haben. Das heißt, man hat draufgeschrieben auf den Zettel und hinten war ein Karton drinnen und dann hätte man ablesen können, wie hoch der Blutdruck, wie der Hahn gewesen ist und wie die Herztöne sind. Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Der Rückfluss ans Ministerium war ungefähr 9% der Mutter-Kind-Pässe und die lagern wahrscheinlich heute noch diese Kartons im Ministerium, weil das immer noch am gleichen Platz ist, das Ministerium, was ich nicht genau weiß, lagern sie und sind also nie ausgewertet worden, worauf man sich entschlossen hat, der Frau sozusagen Hilfestellung zu leisten, dass sie nicht mehr mit der großen Handtasche mit dem Mutter-Kind-Pass kommt, sondern dass sie auch in der kleinen Tasche im Passformat unterbringen kann. Der Mutter-Kind-Pass selbst, wir haben schon gehört, hat die durchschnittliche Zahl an Arztbesuchen deutlich erhöht, von 2 auf 4. Heute würden wir sagen, das ist immer noch viel zu wenig und hat qualitativ auch große Impact gehabt. Eine ausführliche Anamnese. Gibt es in der Familie Zucker? Was gibt es für Malignome in der Familie? Was gibt es für sonstige Erkrankungen in der Familie, die vielleicht auch Erbkrankheiten sein können? Dann geburtshilfliches Standarduntersuchungsprogramm, immer mit Blutdruck messen, immer mit Herztöne horchen, damals vielleicht noch mit dem Hörrohr und auch den Harn anschauen, lauter wichtige Dinge, damals noch viel wichtiger, weil die soziale Situation damals ja noch viel schlechter war, als sie heute ist. Laboruntersuchungen sind dazugekommen, ein rotes Blutbild, um meine Anämie möglichst bald festzustellen. Es ist Lewis angeschaut worden, Toxoplasmose ist angeschaut worden. Die Blutgruppe ist nicht ganz unwichtig, wenn man weiß, dass ja manche Menschen auch rhesusnegativ sind und vielleicht das dritte Kind bekommen und hier eine größere Problematik sich anbahnt. Der Mutter-Kind-Pass war aber auch ein wirkliches präventivmedizinisches Instrument und ich kann mich erinnern, wie meine Mutter gesagt hat, wenn ich die Frauen schon bekomme und fast 100%ig der Frauen zu mir in die Ordination kommen, zum Gynäkologen kommen, so möchte ich auch, dass alle gleich eine Palpation der Brust haben, dass alle einen zytologischen Abstrich bekommen und dass auch vielleicht noch eine internistische Untersuchung im Mutter-Kind-Pass sein soll, wo man den Frauen in den Mund schaut, wie der Zahnstatus ist, wie die Tonsillen ausschauen und dann, dass man sich anschaut, ob die Wirbelsäule vielleicht verkrümmt ist, lauter Dinge, die natürlich nicht unmittelbar mit der Geburtshilfe, aber mittelbar mit der Geburtshilfe doch zu tun haben. Aber wenn man die Frauen schon bekommt, dann macht es auch einen Sinn, das alles wahrzunehmen. Nun, der Mutter-Kind-Pass, es wurde schon gesagt, wurde von nahezu 100% der Schwangeren in Anspruch genommen. Das war natürlich nicht ganz billig. Das war natürlich sehr wertvoll, weil zweimal 8.000 Schilling ausgeschüttet wurden. 4 Untersuchungen des Kindes, noch einmal 8.000 Schilling, sodass dann am Schluss, wenn man 8 Untersuchungen, 4 der Mutter, 4 des Kindes gehabt hat, dann 16.000 Schilling ausgeschüttet wurden. Auch das kommt uns heute, wird nicht sehr diskutiert. Damals war das eine enorme Geschichte. Ein sehr konservativer, ich möchte sagen reaktionärer Redakteur in einer kleinen Zeitung hat geschrieben, es gibt jetzt auf einmal eine Wurfprämie für die Frauen, was also nicht ein wahnsinnig eleganter Ausdruck gewesen ist. Und ich muss auch sagen, die Ärztekammer ist nicht ganz dahinter gestanden, sondern aus politischen oder auch aus pekuniären Gründen wurde in einem Bundesland in Österreich sozusagen die Anweisung gegeben, den Mutter-Kind-Pass nicht auszufüllen. Also es war, alles was heute etabliert ist, war am Anfang durchaus ein Kampf. Nun, es hat sich ausgezahlt. Sie sehen, dass die pränatale Mortalität und die Säuglingssterblichkeit um jeweils 40% abgenommen hat in den ersten 5 Jahren Mutter-Kind-Pass. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Geschichte, eine Volksgeschichte in der Medizin, die so drastisch war. Das waren nur die ersten 5 Jahre, die Sie hier sehen. Interessant ist natürlich auch, wodurch sie abgenommen hat. Wenn man sieht, dass ein Drittel der perinatalen Mortalität durch Subparto-Todesfälle belastet war. Also ein Drittel der Kinder perinatal sind unter der Geburt verstorben, weil es keine Geburtsüberwachung gegeben hat. Das Kind ist gekommen mit einer guten Herzaktion in die Geburt hinein und am Schluss ist ein totes Kind unten herausgekommen, weil es einfach nicht kontrolliert wurde. Heute schaut das völlig anders aus. Heute sind 2/3 sind intrauterine Todesfälle. Das können Missbildungen sein, das können schwere andere Erkrankungen sein des Kindes und 1/3 sind postpartum Todesfälle, also während der ersten 7 Tage, weil es sich eben um ein extremes Frühgeborenes handelt. Früher war ja die Grenze der pränatalen Mortalität angesiedelt bei 1000 Gramm, 1000 Gramm bei 35 cm Länge. Das entspricht etwa der 28. Schwangerschaftswoche, vollendete 7. Monat. Heute ist es bereits angesiedelt in der 24. Woche 500 Gramm. Das bedeutet also auch, dass die Zahlen für die pränatale Mortalität in Wirklichkeit viel besser sind, als wir sie vergleichen mit dem Alten, weil wir einfach mit der Grenze ja wesentlich hinuntergegangen sind. Was oft vergessen wird und was auch heute noch nicht angeklungen ist, auch das Fetal Outcome ist wesentlich verbessert worden. Das heißt, es gibt eine große wissenschaftliche Untersuchung, die gesagt hat, dass auf einen perinatalen Todesfall 2 zerebral geschädigte Kinder kommen. Es gibt auch also in der Zeit, in den ersten 5 Jahren hat es der Rechnung nach, das ist natürlich eine Hochrechnung und kann nicht also auf die Zahl genau gekommen sein, mehr als 5000 leichte bis schwere zerebrale Schäden sind vermieden worden. Das ist also eine eklatante Zahl, die nirgends aufscheint, die aber durchaus auch von großer Relevanz ist. Und die Müttersterblichkeit ist schon angeklungen. 22 bis 40 Frauen sind in den letzten 5 Jahren vor Beginn des Mutter-Kind-Passes gestorben. Und nachher waren es 13 bis 19 Frauen jährlich, insgesamt 83 Frauen. Hier in den ersten 5 Jahren eine Abnahme von 44%. Das hat natürlich nicht alles der Mutter-Kind-Pass gebracht. Das hat natürlich einige Begleitmaßnahmen gegeben. Die soziale Situation ist auch besser geworden. Die ganze Überwachung ist besser geworden. Aber es ist alles unter dem Synonym Mutter-Kind-Pass zusammengekommen und wir sind sehr stolz auf diese Zahlen. Professor Huslein, der damals an die Klinik gekommen ist, und ursprünglich Welthandel studiert hat, hat mit mir sozusagen eine Kosten-Nutzen-Relation damals durchgeführt und wir haben sie auch publiziert und wir sind darauf gekommen, dass wenn man alle Aspekte berücksichtigt und er hat das sehr akribisch gemacht, dass die Kosten-Nutzen-Relation sogar eine positive ist, dass das Geld, das hier investiert ist, auch wieder zurückkommt, wenn man für andere Dinge dann weniger Geld ausgeben muss. Meine Damen und Herren, um zusammenzufassen, in keinem anderen Teilbereich der Humanmedizin wurden größere Fortschritte erzielt. Ich habe nachgedacht, wo es auch noch sein könnte, wahrscheinlich bei der Immunisierung, mit der Impfung gibt es wahrscheinlich ähnlich große Fortschritte oder vielleicht noch größere. Aber wenn man so was greifbar ist in der Humanmedizin, so ist es die Peri- und Neonatologie, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen enormen Aufschritt erlebt hat. Und ich darf schließen mit den Wunsch meiner Mutter. Sie hat gesagt, ihr sind am wichtigsten Kinder. Und das Wichtigste, was überhaupt sind, sind gesunde Kinder. Und ich glaube, diesem Wunsch ist der Mutter-Kind-Pass um einiges näher gekommen. Ist nicht mein Auto, ich habe es zufällig in der Spitalgasse gesehen. Dankeschön.